Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Der CO2-Ausstoß hat abgenommen. Die Luft in der Stadt Zürich ist aber gleich noch nicht besser. Die Industrie Schaffhausen hat Bauchweh. Die Unternehmen machen sich Sorgen wegen dem starken Franken. Das Theaterspektakel ist auch grün. Die Artisten müssen Zürich mit Bus und Tram umfahren. Und Lehren hobeln, schleifen und zimmern. In unserer Sommerstaffette geht es heute um die Lehrlinge in der Schreinerei Hobels Zürich. Das Wetter, es gibt einen Mix aus Sonne, Regen und Gewitter bei Temperaturen bei typischen 28 Grad. Am Mikrofon Margrit Meier. Gut, aber noch nicht gut genug. Das ist kurz gesagt die Bilanz vom neuesten Umweltbericht von der Stadt Zürich. Der Bericht kommt alle zwei Jahre raus und orientiert über die Umweltbelastung. Sorgenkind bleiben die Luft, das Klima und der Lärm. Sonja Schmidmeister.
Verglichen mit anderen Städten zu Europa kann Zürich nicht klagen. Das Trinkwasser ist einwandfrei, die Abfallmenge pro Kopf geht Jahr für Jahr leicht zurück, der Elektrosmog hält sich in Grenzen. Beim Ozon, Stickstoffoxid und Feinstaub aber sind die Grenzwerte regelmässig überschritten. Die Luft in der Stadt Zürich ist immer noch zu dreckig. Und grossen Handlungsbedarf gibt es auch beim Lärm. 140'000 Menschen müssen nämlich noch zu viel Verkehrslärm aushalten. Es braucht mehr Lärmschutzwände oder entsprechende Fenster, aber mit diesen Massnahmen ist die Stadt hinten drin. Auch beim Klimaschutz braucht es noch mehr Anstrengungen. Dank Erdgas und der Fernwärme hat der CO2-Ausstoß in der Stadt Zürich zwar abgenommen. Aber das Ziel der 2000-Watt-Gesellschaft ist noch weit entfernt. Die Stadtverwaltung geht, wo es möglich ist, mit gutem Beispiel voran. Es wird ökologisch gebaut, die Fahrzeuge sind auf dem neuesten technischen Stand. Aber mit dem technischen Fortschritt allein sind die ehrgeizigen Umweltziele nicht mehr zu erreichen. So heisst es im Vorwort vom Umweltbericht der Stadt Zürich: Zukunft im Umweltschutz heisse nicht nur Technik, sondern auch Sparen.
Die Wirtschaft in der Region Schaffhausen ist im ersten halben Jahr recht gut gelaufen. Schlechter sieht es für das zweite halbe Jahr aus. Das zeigt der Konjunkturbericht von der Industrie und vom Gewerbe, der heute präsentiert worden ist. Die Industriebetriebe schauen pessimistisch in die Zukunft, sagt Robert Zala, Vizepräsident der Industrievereinigung.
Alles wird natürlich überschattet von der Wechselkurs und das hat einfach eine Dramatik, weil es sehr schnell, sehr intensiv ist. Also es gibt wirklich einige Firmen, die jetzt in Problemen sind und nach Lösungen suchen.
Ob die Schaffhausregierung wegen dem starken Franken Massnahmen ergreifen will, das entscheidet sie nächste Woche. Im Wieler Rossberg in der Nähe von Winterthur dürfen die ehemaligen Bauernhäuser abgerissen werden. Das Bundesgericht hat den Rekurs vom Zürcher Heimatschutz abgewiesen. Mit dem Entscheid steht dem Bau der Mehrfamilienhäuser nichts mehr im Weg. Der Zürcher Heimatschutz hat sich gewehrt mit dem Argument, der Bau von Mehrfamilienhäusern zerstöre den Charakter einer Kleinsiedlung. Das Bundesgericht hat das anders beurteilt. Auch mit neuen Häusern bleibe der Wieler Rossberg noch ein Wieler. Der Hochwasserschutz an der Limmat beim Werthölzli in Zürich soll verbessert werden. Der Regierungsrat schlägt darum einen Kredit in der Höhe von knapp 7 Millionen Franken vor. Aus der stark verbauten Uferböschung soll es ein Flachufer geben und der Auenwald soll zum Teil unter Wasser gesetzt werden. So gibt es eine natürliche Fläche, wo sich das Wasser regulieren kann. Gleichzeitig ist es ein Biotop. Wenn der Kantonsrat Ja sagt, können schon nächstes Frühling die Bauarbeiten anfangen. Die Polizei von München hat rund ums Playoff-Einspiel der Champions League-Qualifikation zwischen Bayern und dem FC Zürich 49 Zürcher Fans festgenommen. Bei 17 Personen sind am Stadioneingang verschiedene Drogen wie Haschisch und Kokain gefunden worden. Die anderen 32 Fans haben pyrotechnische Materialien abbrennt, haben Widerstand geleistet gegen Beamte oder müssen sich verantworten wegen Körperverletzung. Alle Fans sind wieder auf freiem Fuß. Wegen Sanierungsarbeiten der Autobahn A1, A7 ist die Einfahrt Oberwinterthur in Fahrt Richtung St. Gallen und Frauenfeld ab morgen bis am Montag gesperrt. Wie das Bundesamt für Strassen mitteilt, wird der Verkehr in dieser Zeit über den Anschluss Attika auf die A1 und auf die A7 umgeleitet. Die grossen Zelte sind aufgebaut, die verschiedenen Bühnen stehen und heute Abend fängt es an, das Theaterspektakel. Das grosse Festival mit Theater, Tanz und Musikgruppen aus der halben Welt. 340 Künstlerinnen und Künstler treten in diesen zwei Spektakelwochen auf. Und dass sie zwischen Flughafen und Landewiese nicht verloren gehen, spielen 9 Frauen und ein Mann ein bisschen Mädchen für alles. Oder wie es professioneller heisst, sie arbeiten als Gruppenbetreuerinnen. Cordelia Fankhauser hat eine von ihnen getroffen.
Also ich heiße Anna-Lydia Florin.
Anna-Lydia Florin ist im richtigen Leben Regisseurin für Dokumentarfilme.
Und aber vor allem Dozentin im Moment an der Hochschule der Künste in Bern und in der EB Erwachsenenbildung in Zürich.
Und während dem Theaterspektakel ist sie die Chefin der Gruppenbetreuerinnen. Am Theaterspektakel werden die Künstlerinnen und Künstler sicher viel weniger verhätschelt als Operdiven und Popstars. Sie werden von einer Gruppenbetreuerin zwar am Flughafen abgeholt und ins Hotel gebracht, aber dann müssen sie Tram und Bus fahren.
Wir fahren sie nicht sonst umfahren, weil wir ja ein CO2-neutrales Festival sind. Das heisst, die müssen alle mit der VBZ fahren. Und das ist nicht einfach für zum Beispiel Leute aus Amerika. Teilweise ist das, muss man das einfach gut erklären.
Und hoffen, dass niemand verloren geht.
Das hat es also auch schon gegeben, dass die Leute in die falsche Richtung gefahren sind. Aber wirklich verloren ist bis jetzt noch niemand gegangen.
Hinter der Bühne müssen Betreuerinnen dann immer einen Snack parat machen. Manchmal müssen sie ein bisschen Wäsche waschen oder Händli heben und beruhigen.
Das ist sicher auch noch ein wichtiger Teil, weil manchmal hat es auch Gruppen, die hier eine Premiere machen. Und die sind manchmal dann auch recht nervös. Und dann muss die Gruppenbetreuung vielleicht auch das ein bisschen auffangen.
Ein bisschen Nervenkützel hinter der Bühne, das gehört zum Theater. Einmal ist die Aufregung aber richtig gross geworden.
Wo eine Schauspielerin gemeint hat, sie habe Schweinegrippe und sich dann so fest in das hineingesteigert hat, nur noch mit Mundschutz rumgelaufen ist. Und man hat dann einen Test machen müssen, um zu schauen, ob das wirklich so ist.
Weil das ganze Ensemble hätte nicht mehr auftreten wollen, weil es Angst hatte, es könnte angesteckt werden. Aber 2 Stunden vor der ersten Vorstellung hat der Arzt dann so okay gegeben und alle sind brav auf die Bühne. Nur gerade ein Mann ist im Team von der Anna-Lydia Florin, weil Künstlergruppen betreuen sind ein Frauenjob. Ein bisschen etwas zwischen Krankenschwester und Buschauffeuse.
Voraussetzung für eine gute Gruppenbetreuerin ist, dass sie sehr aufmerksam ist, dass sie kommunikativ ist, dass sie pflichtbewusst ist, dass sie die Arbeit sieht vor allem. Und sie muss auch einen Bus fahren können.
Ein Bus mit 14 Plätzen, um eben all die vielen Künstlerinnen und Künstler am Flughafen abholen und wieder hinbringen. Ein paar von den Gruppenbetreuerinnen machen das schon seit 10 Jahren. Das Jahr durch arbeiten die einen in der Filmbranche.
Dann ist es aber auch so, wir haben zum Beispiel auch eine Physiotherapeutin als Gruppenbetreuerin, die im Unispital auf der Intensivstation arbeitet und die während dem Theaterspektakel ihre Überstunden kompensiert.
Und wieder andere kommen extra aus dem Ausland angereist, weil sie während diesen 2,5 Wochen am Theaterspektakel ganz gut Geld verdienen, vor allem aber, weil die Stimmung am Theaterspektakel einfach einmalig sei.
Cordelia Fankhauser. Das Zürcher Theaterspektakel fängt heute an und geht bis zum 4. September. Braucht die Polizei und die Justiz ein neues Zentrum, ein POZ, um optimal für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen? Oder wird da noch viel Geld für etwas ausgeben, das kaum etwas bringt? Um diese Frage geht es am 4. September, wenn die Zürcher Bevölkerung darüber abstimmt, ob das POZ-Gesetz aufgehoben werden soll oder nicht. Die Abstimmungsvorschau von Barbara Seiler.
Mit dem Gesetz hat das Volk im Jahr 2003 dem Regierungsrat den Auftrag gegeben, um auf dem Areal vom ehemaligen Güterbahnhofs Zürich ein neues Zentrum für Polizei und Staatsanwaltschaft zu bauen, eben ein POZ. Der Regierungsrat ist immer noch überzeugt, dass es das Zentrum für die Sicherheit der Bevölkerung braucht.
Wir brauchen als erstes kurze Wege in der Strafjustiz. Kurze Wege zwischen der Polizei und der Strafverfolgung, das sind Staatsanwaltschaften. Wir brauchen Nähe und eine enge Zusammenarbeit. Und wir brauchen relativ effiziente Erfassungsstrasse bei den Delinquenten, die reinkommen. Und darum ist das natürlich gut gelöst im POZ. Und das POZ wird uns da damit auch Bedürfnisse erfüllen, die wir haben.
Sagt der Justizdirektor Martin Graf. Wichtig sind auch die zusätzlichen Gefängnisplätze, die im POZ realisiert werden sollen. Schon heute sechs in den Gefängnissen eng.
Wir haben Engpässe vom Strafvollzug, vom Massnahmenvollzug her, sodass die Wartelisten für verurteilte Häftlinge relativ lang sind, bis sie nachher in den Strafvollzug können. Das bedeutet, dass wir in der Untersuchungshaft blockierte Plätze haben. Und das gibt eine Art Rückstau, der für die Polizei sehr unangenehm werden kann.
Kommt das POZ nicht, müssten die Gefängnisplätze nicht mehr anders gebaut werden. Und auch das kostet, warnt Martin Graf.
Ich rechne damit, dass die Kosten, die auflaufen, allein für zusätzliche Gefängnisplätze etwa 100 Millionen würden ausmachen. Die Sanierungen sind da nicht dabei und würden nochmal wahrscheinlich etwa 50 Millionen ausmachen.
Und kommt das POZ nicht, wären auch 12 Jahre Planung, die 60 Millionen gekostet haben für die Füchse. Die Regierung hofft darum, dass Volks POZ-Gesetz am 4. September nicht aufhebt. Sie steht damit gegen die Mehrheit vom Kantonsrat. Die hat sich vor einem Jahr quergelegt und den Kredit von 570 Millionen fürs POZ Bach abgeschickt und später auch das POZ-Gesetz aufgehoben und wollen das jetzt vom Volk abgesegnet haben. Das Projekt kostet zu viel und bringe zu wenig, sind die Argumente damals und sind die Argumente der Kritiker auch heute. Sie reden von einem Justizpalast und wollen ihn verhindern. Auf das hoffen auch viele Leute im Quartier rund um den Güterbahnhof. Das POZ sei ein Moloch.
Wo das Quartier mit 5'000 Fahrten pro Tag belastet, Gefangenentransport, aber natürlich auch Leute, die dort hin und her fahren, um zu arbeiten. Also es ist eine gewaltige Belastung. Und das Quartier hat nichts davon, außer dem Verkehr. Also es ist ja aus Sicherheitsgründen gar nicht möglich, dass man dort die öffentliche Nutzung machen könnte. Also es ist eigentlich ein totes Gebiet, eine verbotene Stadt.
Argumentiert der Christoph Lantemann, der sich im Verein Güterbahnhof dafür einsetzt, dass der denkmalgeschützte Bau nicht für so ein Zentrum geopfert wird. Und gleich wie die Mehrheit vom Kantonsrat glaubt auch er nicht an die vielgerühmten Synergien.
Also es gibt offizielle Zahlen vom Kanton, die sagen, dass wenn man das POZ baut, dass der ganze Justiz- und Polizeiapparat über 3 Millionen Franken mehr kostet als jetzig.
Für das die letzte grosse Fläche in der Stadt opfern, das finden die Gegner vom POZ nicht gerechtfertigt. Mit einem Ja zur Aufhebung vom POZ-Gesetz wollen Christoph Lantemann und seine Mitstreiter den Weg freimachen für eine bessere Lösung.
Sobald das POZ würde abgehen, dann würde ja der Güterbahnhof zurück in den Halbschutzstatus eingeraten und man müsste einfach mit der Planung nochmal neu anfangen und dort würde ganz sicher die Stadt Zürich dann eingreifen und sagen, wir möchten etwas, das für die Stadt und das Quartier einiges auch besser ist als das POZ.
Konkret Raum schaffen für Gewerbe und Wohnungen. Und die Gegner vom POZ sind überzeugt, dass die Besitzerin vom Areal, die SBB, dafür auch ihre Hand bieten.
Und das sind Positionen der Parteien. Das POZ-Gesetz aufheben und damit das POZ beerdigen, das wollen die Grünen, die Grünliberalen, die CDU und die SVP. Sie plädieren für ein Ja am 4. September. Nein zur Aufhebung vom POZ-Gesetz sagen die SP, die FDP, die CVP, die DVP und die BDP. Sie wollen also, dass POZ gebaut werden kann. Zwei Wochen lang über 40 Open-Air-Konzerte, Kleinkunst und Film, das sind die Winterthurer Musikfestwochen, die heute anfangen. Neu ist das Jahr die sogenannte Wintermetzgete. Das hat aber nichts mit Blut und Lebenwürst zu tun, sondern das ist ein Abend, wo Winterthurer Bands auf die Bühne gegeneinander antreten müssen. Der Peter Fritsche ist einer von den Bands, die bei dieser musikalischen Metzgete mitmacht, im Übungsraum besuchen.
Wenn die Hell Room Projectors im Winterthur Kulturzentrum Gaswerk proben, dann ist es ziemlich laut. Ihre gitarrenlastige, harte Musikstil nennt sich Stone Rock.
Es geht in der Rock-Sparte nie, hat aber auch gewisse Metal-Einflüsse und ist nicht ganz konventionell. Es ist jetzt nicht einfach so 0815 AC/DC Hardrock. Es ist eher ein bisschen spielerischer, also es ist nicht nur 4/4-Takt, sondern es wird ein bisschen betont, hat vielleicht ein bisschen Taktwechsel drin, aber es steht nicht im Vordergrund.
Sagt der Sänger von den Hellroom Projectors, der Marin Seeger. Die Band mit 5 Leuten, alle aus Winterthur, zwischen 25 und 31 sind sie alt, gibt es schon seit 6 Jahren. Sie proben zweimal in der Woche und haben etwa 10 Auftritte im Jahr. Ihr Konzert im Rahmen dieser neuen Wintermetzgete ist ihr erster Auftritt an der Musikfestwoche.
Und dann haben halt das Gefühl gehabt, schau, wenn wir mal auf der grossen Bühne Musikfestwoche spielen können, dann machen wir das, nehmen wir den Aufwand auf uns. Es ist sicher lustig.
Aufwendig darum, weil jede von den 6 Bands, die da mitmacht, muss Musik speziell für diesen Abend einstudieren. Darunter ein Lieblingsstück, Stück von anderen Teilnehmern, aber auch eins, das einmal in der Hitparade war. Auf die Stone Rocker von den Hellroom Projectors wartet da ganz eine besondere Herausforderung. Angel von der Kelly Family.
Es haben zuerst mal alle gelacht und gesagt, von meinen Haaren her passt das ziemlich gut. Engelslöckli.
Dass sich Teilnehmer auf fremdem Terrain bewegen müssen, gehöre zum Konzept der Wintimetzgeten, sagt die Sprecherin der Winterthur Musikfestwoche, die Franziska Grob.
Wintimetzgeten, der Name aus dem Grund, weil wir gefunden haben, sie müssen sich ja alle relativ gut metzgen. Es ist dann auch so, dass durch das, dass die sich gegenseitig covern etc., wird es auch einen Mix geben, eine Art Schlachtplatte von den verschiedensten Sorten, von Stil, von den verschiedensten Sorten, wie dann die Covers rauskommen, wie das ankommt bei den Leuten.
Und das Publikum kann dann am Schluss auch entscheiden, welche Band sich am besten gemetzget hat. Auf Zieger wartet eine ganz besondere Überraschung.
Das Wichtigste am Ganzen ist allerdings, dass jede Band, die mitmacht an den Metzgeten, etwas aus ihrem Übungsraum mitbringt, das noch funktionsfähig ist und der Gewinner dann all die verschiedenen Gegenstände bekommt.
Was sie aus ihrem Probekeller im Gaswerk zum Hauptpreis beisteuern, wissen die Hellroom Projectors schon. Ein Plakat mit der blonden Baywatch-Badmeisterin Pamela Anderson. Ob sie dann nach der Wintermetzger den Hauptpreis und damit auch ihr Plakat wieder heimnehmen können, das hängt nicht zuletzt davon ab, wie gut ihre Interpretation von der Kelly Family ankommt.
Die Winterthur-Band Hellroom Projectors, die bei der Wintermetzger am nächsten Samstag an der Musikfestwoche mitmacht. Informationen zu diesem Festival gibt es auf unserer Internetseite regionaljournal.ch. Sie hören das Regionaljournal Zürich-Schaffhausen auf DRS1, 12 Minuten vor 6 Uhr.
Sommerstaffette im Regionaljournal. Jeden Tag eine Überraschung.
Unser Gast von gestern hat sich für heute ein Gespräch mit jemandem gewünscht, der Lehrlinge ausbildet. Ein Vertreter von einem kleinen oder mittleren Unternehmen, der sich für die Ausbildung von jungen Handwerkern engagiert. Der Stab der Staffette geht darum zum Schreiner Hobel. Ein Betrieb in Zürich-Altstädten, wo zurzeit 4 Jugendliche in der Schreinerlehre sind, 2 Männer und 2 Frauen. Der Roger Steinemann hat ihren Chef, den Schreinermeister und Geschäftsführer Ferdinand Ladner, getroffen.
Ferdinand Ladner, Sie bilden selber Lehrlinge aus. Was sind eigentlich das für Lehrlinge, die Sie da haben? Haben die frisch jetzt angefangen oder wie sieht das aus?
Ja, Herr Steinemann, wir haben einen Betrieb mit 18 Mitarbeitern. Die Hobelgenossenschaft bildet 4 Lehrlinge aus. Wir haben eine Lehrdauer von 4 Jahren. Und das heisst, es ist ein Turnus, alle Jahre gibt es einen neuen Lehrling.
18 Angestellte, 4 davon Lehrlinge, das dünkt mir noch relativ viel für ein kleines Unternehmen.
Und da gebe ich Ihnen recht, wir sind eigentlich ein normaler KMU und wir fühlen uns verpflichtet, auch da mitzuhelfen und vor allem auch aus der Zukunftsperspektive, dass der Schreinerberuf eigentlich sehr gut situiert ist. Und dementsprechend, wenn wir schauen, dass das Handwerk nicht ausstirbt.
Aber geht denn das gut, 4 Lehrlinge im Betrieb zu haben, bei einer verhältnismäßig kleinen Anzahl Beschäftigten?
Wir haben bis jetzt eigentlich kein Problem gehabt diesbezüglich. Es gibt etwa mal so Schwankungen während der Ausbildung. Das ist normal bei einem Jugendlichen, der kommt mit 16, dann ist er hell begeistert und dann kommt der Druck. Und es gibt immer mal einen Hänger zwischendurch in der Ausbildung.
Aber ich meine mehr von den anderen Leuten her. Die müssen sich ja auch um die Stifte und Stiftinnen kümmern. Es hat ja auch Frauen darunter, die sie da angestellt haben. Also das absorbiert ja zum Teil auch Kräfte bei einer Firma. Das macht man ja nicht einfach so, Lehrlinge ausbilden, weil es nett ist, halt auch noch Lehrlinge zu haben.
Ja, das ist natürlich so. Nur, wir haben 2 Lehrtöchter und wir haben 2 Burschen, die wir ausbilden. Wir haben festgestellt, dass wenn Mädchen bei uns im Betrieb sind, dass das irgendwie einen gewissen Punch gibt ins Ganze rein. Es ist auch für die Burschen gut, sie kommen dem anderen Geschlecht ein bisschen näher und können besser damit umgehen später. Dann ist es so, dass wir einen Lehrlingsausbildner oder einen Zuständigen haben im Betrieb. Das ist der Werkstattleiter, der die Lehrlinge betreut und auch eigentlich die Verantwortung trägt für die Ausbildung. Dann hat jeder Lehrling einen Götti, wo er hin kann. Und sonst ist meine Tür immer offen, wo es vorbeikommen könnte, wenn etwas ist. Aber wie gesagt, Problem, grosse Probleme, höchst selten.
Sie legen Wert darauf, dass Sie auch Mädchen, junge Frauen ausbilden, dass Sie denen den Schreinerberuf näher bringen. Warum ist das so?
Im Prinzip, die Hobelgenossenschaft ist so aufgebaut wie eine normale Genossenschaft, aber wir sind eine Produktivgenossenschaft. Also das heisst, wir müssen gleich produzieren und rendieren wie eine AG oder eine GmbH. Wir sind vielleicht sozial ein bisschen sozialer eingestellt als andere Betriebe. Und der Entscheid, dass wir Mädchen mit in die Ausbildung nehmen, das ist einmal bei uns im Verwaltungsrat gefallen. Und wir haben gesagt, jetzt probieren wir das. Und seitdem funktioniert das.
Also jetzt wechseln Sie jedes Jahr schön ab. Mal einen jungen Mann, dann wieder eine junge Frau, die in die Ausbildung
kommt. Jetzt hat gerade am 8. August hat das Mädchen angefangen wieder. Und ja, jetzt wollen wir schauen, wie sich das macht. Wir haben das Glück, dass für die Schnupperstifte, wo wir im zweiten und dritten Quartal die Schnupperlehre machen, sehr viele Anmeldungen haben. Das sind zwischen 15 bis 25, die da kommen. Und wir wählen dann im vierten Quartal auswählen, wer das am geeignetsten ist. Ja, und dann haben wir es.
Sie sagen, Sie haben relativ viele Interessentinnen und Interessenten für Schnupperstifte. Ist es denn dementsprechend einfach, Lehrlinge zu finden?
Gute Lehrlinge zu finden ist nicht einfach. Nein, das ist schwieriger geworden. Weil das Angebot von Unterhaltungsmedien, Freizeitangebot etc., das ist so riesengroß. Ja, da haben sie meistens noch etwas anderes im Kopf, als jetzt das Handwerk zu lernen. Hören Sie mal, was die Lehrer erzählen, was in den Schulen abgeht, wie das Interesse ist, zum Weiterkommen, zum, ja, zum sich einsetzen, auch zum Lehren daheim. Und dann tun die Jugendlichen halt viel lieber etwas anderes machen als lehren. Und dann sind sie mit der Schule durch und dann sollten sie wieder lehren. Und das ist halt nicht immer ganz einfach, dann durchzusetzen.
Ist denn der Schreinerberuf zu wenig attraktiv?
Der Schreinerberuf ist sehr attraktiv. Das ist vor allem die Vielseitigkeit. Also sie haben mit so vielen verschiedenen anderen Gewerben zu tun und natürlich auch Kenntnis davon. Das zeigt auch wiederum ein Beispiel, wenn ein Eigenheimbesitzer oder eine Frau daheim irgendein Problem sieht und will etwas anderes machen und fragt den Mann, du, wie wollen wir jetzt das lösen? Sei es in der Küche oder sei es im Badzimmer, sei es Blättchen oder weiss ich was, dann heisst es meistens zuerst, ja, Leute, doch mal am Schreiner an.
Was bräuchte es denn aus Ihrer Sicht auch als Ausbildner, dass es wieder mehr gute Stifte gäbe? Was sind Ihre Forderungen, die Sie an die Schule haben, beispielsweise?
Also eigentlich da eine gute Antwort zu geben, ist sehr schwer, weil, wie ich gesagt habe, wir haben keine Schwierigkeiten, gute Lehrlinge zu finden. Wir haben eine grosse Palette von Leuten, die wir auswählen können, die zu uns kommen. Und infolgedessen habe ich als Hobel keinen Wunsch. Vielleicht höchstens den Wunsch, dass die Eltern sich ein bisschen mehr würden um die Jugendlichen kümmern, ja, und schauen, dass sie den grösseren Teil an der Erziehung übernehmen als die Lehrer.
Ferdinand Ladner, wie ist es eigentlich, wenn man den ausgebildeten Schreiner ist? Sie selber haben ja die Ausbildung auch gemacht. Gibt es nachher eigentlich genügend Möglichkeiten, sich dann auch noch weiterzubilden und allenfalls auch weiter beschäftigen zu werden?
Das ist eine riesen Palette, die da angeboten wird, die Möglichkeiten, die man hat auf sämtliche Gebiete, wo man da gehen kann. Sie können in die höhere Fachschule und mal oben angefangen als letzte Station innerhalb des Schreinerbereichs die Schreinermeisterprüfung machen mit eidgenössischem Diplom. Dann gibt es verschiedene Module, die Sie machen als Werkstattleiter, Sachbearbeiter, AWOR-Techniker, also Holztechniker und dem noch vieles.
Und die Stifte, die Sie jetzt dargestellt haben, haben die auch die Möglichkeit, weiterhin bei Hobel zu arbeiten?
In der Regel nein, weil es tut denen Junge gut, wenn sie mal noch jemand anders hin und schauen, wie man dort krampfen muss. Also bei uns haben sie teilweise schon ein bisschen sehr schön. Und dann tun wir oder ich bin der Meinung, man sollte die Bursten noch ein bisschen behalten zum Jungschreinerlohn. Und meistens müssen wir es beschäftigen, dann bis wir in die Rekrutenschule. Und bei den Mädchen sieht es wieder ein bisschen anders aus. Die jungen Frauen die denken dann eher daran, sie wollen so ein bisschen Richtung Design gehen oder sonst irgend noch ein bisschen Gestaltung und so. Also die gehen dann auch mal gerne.
Aber nicht, wenn es ihnen nicht gefällt?
Wir haben bis jetzt, ist mir keiner bekannt, der hat können sagen, es gefällt mir nicht im Hobel.
Ferdinand Ladner, unsere Sommerstaffette die geht noch weiter. Sie haben sich jetzt gewünscht, als nächster Gast vom Regionaljournal, einen Bootsbauer. Warum?
Da ich vor Jahren noch ein Segelschiff hatte, ein Holzboot, hat sehr viel Arbeit gegeben. Das war noch ein Gassmann C42, die ist gebaut worden am Zürichsee. Und ich weiss, es gibt einen Gassmann noch am Zürichsee. Und es würde mich interessieren, gibt es überhaupt sonst noch Bootsbauer?
Der Ferdinand Ladner, Schreinermeister und Geschäftsführer von der Schreinerei Hobels Zürich-Altstetten. Und es gibt noch Bootsbauer. Der Josef Steinmeier ist einer von ihnen. Wir gehen in seine Werft, die Stefa, morgen Abend um 17:30 hier auf dem Eis. Es gibt einen Mix von Sonne und Regen, der Wetterbericht von SF Meteo mit dem Jürg Zock.
In der kommenden Nacht kann es wieder stilleweise regnen und gewittern. Dazu bleibt es relativ typisch mit etwa 17 Grad. Um morgen Freitag geht es ein bisschen wechselhaft weiter. Der genaue Wetterablauf ist aber nach wie vor noch ziemlich unsicher. Wahrscheinlich gibt es schon am Vormittag zwischen die dicken Wolken, wo stilleweise mal einen Regenguss oder ein Gewitter bringen. Dann ist es aber zwischen die und länger trocken und zum Teil sonnig. Am Nachmittag geht es dann mit einem Gemisch aus Sonne, Quillwolken und ein paar gewitterigen Regengüssen weiter. Dazu ist schwülwarm mit etwa 28 Grad. Auf dem Hörnli und dem Bachtel hat es etwa 23 Grad. Am Samstagmorgen hat es dann zuerst noch ein paar Wolkenreste rum. Am Tag wird es ziemlich sonnig und 29 Grad warm. Am Sonntag gibt es dann perfektes Badewetter mit Sonnenschein vom Morgen bis am Abend und am Nachmittag bis zu 32 Grad.
Und vor dem Echo der Zeit nochmal der Blick in die Region und auf die wichtigsten Meldungen von heute. Die Umweltqualität in der Stadt Zürich ist gut, aber noch nicht gut genug. Zu diesem Schluss kommt der neueste Umweltbericht. Dank dem Erdgas und der Fernwärme ist der CO2-Ausstoß in der Stadt Zürich zurück. Weil Zürich aber immer mehr wächst, wird die Belastung wieder grösser, es gibt mehr Verkehr und der Energieverbrauch nimmt zu. Die Wirtschaft in der Region Schaffhausen schaut mit Sorgen aufs zweite halbe Jahr. Das zeigt der Konjunkturbericht von Industrie und Gewerbe. Vor allem die Industriebetriebe sind pessimistisch wegen dem starken Franken. Ob der Schaffhauser Regierungsrat die Massnahmen ergreifen will, entscheidet er nächste Woche. Das sind die wichtigsten Meldungen aus der Region von heute. Verantwortlich für die Sendungen war Sabine Meier. Am Mikrofon Margret Meier.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.